da muss was Menschliches bei sein. Weil das, ich schwöre es euch, das merkt der Konsument, wenn es nur, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen abgedrehten, es ist Freitag, Freitag, solche Songs. Das ist einfach die Zeile, die lustig ist. Und weil es dann Computerstimme dann es macht, das funktioniert. Aber bei dem, was wir machen, Gefühle verkaufen, da muss der Mensch noch da sein. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Also
habe aber nicht mitbekommen, weil ich Knöpfe im Ohr hatte, dass die PA nach außen hin, also die Lautsprecher nach außen fürs Publikum ausgefallen sind. Da war ein Stromausfall. Hab das gespielt, aber für mich fühlte sich alles gut an, alles wie immer. Und dann hörte ich aber, dass vor mir 20.000 Menschen immer lauter Viva Colonia gesungen haben. Ich habe gedacht, die singen mich an. So nach dem Motto, dein Lied ist blöd, jetzt wollen wir was singen, was wir kennen. Irgendwie, was überhaupt nicht der Fall war. Die haben einfach nicht gehört, was ich da gemacht habe. Und wenn du da alleine durch musst, das sind 1.000 Tode, die man stirbt.
Bis der Nubbel brennt. Der Kölner Karnevalspodcast.
Bis der Nubbel brennt.
Bis der Nubbel brennt. Herzlich willkommen zu einer sehr musikalischen Episode des ganzjährigen Kölschen Karnevalspodcasts. Ich habe zwei ganz besondere Gäste aus der Musikszene zu Gast. Zum einen den Mitsingkönig Björn Häuser. Hallo Björn.
Guten Tag.
Und zum anderen, also wenn ich natürlich einen König zu Gast habe, dann muss ich den anderen ja auch irgendwie adeln. Also sagen wir mal, den Prinz des Kölschrocks, Manuel Sauer von Eldorado, hallo.
Grüß dich, hi.
Ja, Jungs, es ist Sommer. Viele würden vielleicht glauben, es ist jetzt alles ein bisschen ruhiger, wenn man viel sonst im Karneval aktiv ist. Wie schmeckt denn der Sommer, Björn?
Der Sommer schmeckt mir persönlich immer besonders gut. Ich bin ein Sonnenkind, ich liebe das. Aber ruhig ist es eigentlich nicht, denn ich glaube, das ist bei uns allen so, dass wir sehr antizyklisch arbeiten, ne? Also ich habe jetzt gerade ein Album aufgenommen, was im März kommen wird. Schreibe gerade aktuell fleißig mein Weihnachtsprogramm. Das mache ich immer traditionell in den Sommerferien. Und so wird es eigentlich nie langweilig und trotzdem schmeckt der Sommer gut.
Wenn ich gerade auf deine rechte Hand schaue, dann hast du offenbar aber auch zu viel Zeit für Freizeitprojekte oder für Hobbys. Was
ist
passiert?
Es sieht schlimmer aus, als es ist. Mein Fahrrad ist gegen meine Hand gefallen, weil ich im Moment viel Zeit mit meinem Sohn verbringe, neben der Arbeit. Und deswegen ist da jetzt ein Muskelfaserriss im Daumenballen. Ist aber nicht schlimm. Ich kann nichts außer Gitarre spielen und das reicht mir.
Also für alle, die uns nur hören, in Anführungsstrichen, und nicht schauen, Björn hat dick bandagierte rechte Hand, also ein kurzes Oh.
Muss oh, sein. Oh, ja, danke reicht.
Manuel, wie ist bei dir? Im Sommer ein bisschen mehr Zeit für das eine oder andere Hobby oder für mal auch ein bisschen
nicht
durchschnaufen? Oder?
Nee, überhaupt nicht. Also gerade ist sehr, sehr, sehr arbeitsreich der Tag gefüllt. Von Podcast-Terminen bis hin zu Sponsoring-Terminen, die ich gerade noch hatte für die neue Platte, die erscheinen soll. Die Platte Kölsch und Jod machen wir ja. Und die habe ich ja sozusagen geerbt. Und die bringt sehr, sehr viel Arbeit mit sich, mit den Künstlern. Ich habe ein Tonstudio, da schreibe ich sehr viel, da produzieren wir sehr viel. Unter anderem halt auch das eben angesprochene Album mit Björn. Das war eine schöne Zeit, die wir da verbringen durften. Und also keine Zeit gerade.
Wie es bei dir auch, was so Songs schreiben angeht, also bleibt das ganze Jahr dafür Zeit? Auch, also ist man immer kreativ oder ist es speziell dann im Sommer, dass man sich Zeit nimmt, okay, jetzt kümmere ich mich mal um neue kreative Projekte?
Sowohl als auch. Das Spannende ist ja, dass man kreative Arbeit überhaupt nicht planen kann. Also bei mir war es heute zum Beispiel wieder so, dass ich beim Frühstück ist mir ein altes Foto aufgefallen von meiner Hochzeit und da war mein Trauzeuge drauf, der leider letztes Jahr gestorben ist und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, irgendwas muss ich da noch, irgendwie ist da noch unruhig in mir und dann habe ich mir einfach einen Zettel genommen beim Frühstück und habe einen Song geschrieben und solche Dinge kann man nicht planen, da kann man nicht sagen, so Montag 10 Uhr wird ein Lied geschrieben. Inzwischen ist es bei mir so, dass neben den wirklich Geistesblitzen, die völlig unberechenbar sind, dass ich mir tatsächlich auch Auszeiten nehme und in der Regel nach Italien fahre, du bist ja auch Italien-Freund, und da dann wirklich auch geplant hinfahre, um zu schreiben, das funktioniert auch ganz gut. Aber die Songs, die wirklich aus dem Nichts kommen, beim Spazierengehen oder abends in der Kneipe oder wo auch immer, das sind eigentlich die aus denen man dann vielleicht sogar noch ein bisschen mehr machen kann. Und ich genieße das sehr, denn dadurch wird es einfach auch nicht langweilig.
Wolltest du dann hier die Uraufführung des Frühstückssongs wiedergeben? Oder?
Nein, die habe ich eben im Garten gemacht und die kann man bei Instagram sehen.
Ja, sehr gut, alles klar, guter Tipp. Also klingt auch so ein bisschen so bei Björn, auf Knopfdruck auch durchaus kreativ sein zu können. Wie ist das bei dir? Ich meine, ich glaube, das kann nicht jeder. Also bei manchen fließt es immer mal wieder, aber.
Nun ja, ich würde da schon unterscheiden zwischen diesen Geistesblitzen. Mhm. Das ist, was Björn meint, das kann man überhaupt nicht steuern, aber Kreativität kann man schon irgendwie erzwingen. Also das ist auch eine Fleißsache, sich Gedanken zu machen und sich in eine Welt reinzudenken und darüber zu schreiben. Das ist schon möglich. Also mir zumindest in dem Fall. Aber so Geistesblitze, das unterschreibe ich komplett, das ist nicht steuerbar, was Björn da
sagt. Irgendwann wird es halt zum Handwerk, ne?
Also, genau. Das ist Handwerk, das andere sind Geistesblitze. Genau.
Ja, also ich glaube, das ist bei vielen so, bei dir wahrscheinlich auch. Ich kenne das auch von vielen Kollegen aus der kölschen Szene und auch darüber hinaus. Die haben so eine Datei in ihrem Handy, die habe ich auch, die wird auch immer größer, wenn irgendwie ein Wort oder irgendein Satz oder irgendein Reim kommt, dann wird das einfach random reingetippt in dem Moment, wo es kommt. Und die richtige Arbeit geht halt dann los, wenn man sich diese Datei mal vornimmt und denkt so, was picke ich mir da raus, woraus kann ich was machen? Und das macht total viel Spaß, aber es ist auch Handwerk.
Also was kommt da rein? Themen oder richtige Liedzeilen?
Alles
oder?
Mögliche. Ja. Themen, Worte, Zeilen. Was bei mir ganz oft ist, wenn ich so an Postkartenständern sehe, wo irgendwelche Sprüche oder so drauf sind oder in den Kneipen die Postkarten, dann wird das automatisch in meinem Kopf ins Kölsche adaptiert und kriegt dadurch manchmal auch eine andere Bedeutung oder einen ganz anderen Sound oder ein anderes Gefühl. Aber da sind schon ganz oft Songs draus entstanden. Oder, was ich besonders liebe, es gibt sie noch, die wenigen kölschen Kneipen, wo auch wirklich Kölsch von den leider ja fast nur älteren Leuten gesprochen wird. Aber wenn man da Dinge aufpickt, dann ist das ist wahres Gold für mich. Und oh ja. Da kann man was richtig, richtig Schönes ausmachen. Und das liebe ich total. Da gehe ich total drin auf.
Werbung. So richtig Karneval feiern lässt sich am besten sorgenfrei, wenn man weiß, dass sich jemand um die Finanzen kümmert, dem man wirklich vertrauen kann. Die Finanzkanzlei Stefan Hirtz ist alles andere als gewöhnlich und das werdet ihr schnell merken. Seit über 33 Jahren stehen hier Werte, Liebe zum Detail und echte Leidenschaft für Menschen im Mittelpunkt. Ob es um Vermögensaufbau, Absicherung oder maßgeschneiderte Konzepte für anspruchsvolle Lebensphasen geht, die kleine, aber feine Kanzlei aus erfahrenen Spezialisten findet auch in bewegten Zeiten die passenden Lösungen. Immer flexibel, immer mit Weitblick. Mehr Infos gibt's auf www.swisslife-select.de/Stefan-Hirtz. Swiss Life Select Finanzkanzlei Stefan Hirtz, damit ihr euch ganz dem Leben widmen könnt, auch im Karneval. Ist ja nicht nur, dass das Songs schreiben jetzt im Sommer, sondern es ist ja auch eine trotzdem hohe Zahl an Auftritten, die ihr habt. Also klar, da ist vielleicht mal eine kleine Sommerpause dabei, wo man keine Live-Gigs hat. Aber grundsätzlich, was sind da so die Highlights? Ich meine, ihr spielt auf Straßenfesten, auf Festivals, alles Mögliche.
Boah, das ist, also bei uns ist das so, dass wir haben jetzt 2 Wochen tatsächlich frei gerade, 2 Wochenenden. Juhu. Das erste Wochenende ist dann erst wieder im Oktober, 18. Oktober haben wir wieder frei. Noch. Wir spielen halt ohne Ende gerade, wo ich sehr glücklich drüber bin. Aber Highlights sind natürlich so Dinger wie Jack im Sonnenschein, wo du dann da wirklich einfach auf solchen Bühnen vor so einem geilen Publikum da spielen darfst. Aber ich habe da wirklich keine Präferenz, ob das jetzt eine Hochzeit ist, wo wir im Sommer jetzt gerade auch sehr viel spielen oder dann, keine Ahnung, ein Riesenfestival. Also ich freue mich eigentlich immer, auf der Bühne zu stehen und da mein Bestes zu geben und die Leute einfach feiern zu sehen und mitsingen zu sehen.
Wie es bei dir so im Sommer, dann natürlich auch Herbst, dann steht ja dieses große jährliche Konzert in der Arena immer an. Ist das dann schon ein Jahreshighlight?
Ich sehe es eigentlich ähnlich wie der Manuel. Es ist in erster Linie für mich eine riesige Ehre, dass ich inzwischen seit 29 Jahren Musik machen darf, davon leben darf. Ich habe ja schon zu Schulzeiten angefangen, so alt bin ich noch nicht. Und das war immer für mich mehr als ein Job, das ist eine Berufung. Dass das vor allen Dingen in den letzten 10, 15 Jahren so unfassbar gut funktioniert, ist für mich die allergrößte Ehre. Und ich glaube, das größte Glück, was ich in meinem Leben haben konnte. Ich bin total dankbar dafür. Und deswegen ist es auch bei mir so, dass ich es total schön finde. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen auf einer Hochzeit gespielt. Da waren 14 Leute in einer kleinen Kapelle irgendwo auf dem Land, die haben alle 14 konnte man wirklich spüren, diese Menschen, das war total bewegend, auch für mich persönlich, wie lange nicht mehr. Und aber kurz vorher war ich halt auch bei Jeck im Sonnenschein dabei und dann stehe ich da mit meiner Klampe, Mutter Seelen allein, hab ja nicht so eine geile Band hinter mir wie du und stehe da so ganz allein und trotzdem sind da 10.000, 20.000 Menschen, die das abfeiern. Das ist ein Riesending. Und klar, Kölle singt, mein Arena-Konzert, das ist natürlich immer noch, das ist dieses Jahr im 9. Jahr, das hätte, glaube ich, auch damals nie jemand gedacht, dass das so lange funktioniert und so gut funktioniert. Das ist für mich natürlich immer eine absolut riesige Ehre. Ne? Oder wenn ich Weihnachten im Stadion auch seit x Jahren da mit fast 50.000 Menschen sitze, und also sitze da im Mittelkreis an einem weißen Flügel, 50.000 Menschen drumherum und man singt gemeinsam. Das ist für mich immer noch so, und das ist kein blöder Spruch, ich bin echt jeden Morgen dankbar, dass ich das so erleben darf. Und wenn ich jetzt umfallen würde, wäre das sehr traurig, aber ich würde dankbar umfallen.
Bei dir dieses Weihnachtslieder singen, da warst du auch schon mal mit dabei als Gast. Ist das schon auch irgendwie was Besonderes, diese, ja, alleine diese Locations, Arena, klar, da spielt ihr auch regelmäßig in der Karnevalszeit, lachende Köln Arena, aber Stadion, das sind schon Highlights in Köln, also, oder?
Stadion war schon für mich, allein beim Soundcheck damals, weil das mal Weihnachtslieder singe, wenn du dann das Mikro in der Hand hältst und dann irgendwie was sagst und merkst so, wow, also so fühlt sich Michael Trippel jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende. Das ist schon eine Macht und das macht was mit einem dann in dem Moment. Es ist aber immer, man muss es immer alles mit Demut sehen und auch dankbar sein. Da schließe ich mich komplett an beim Björn. Weil bei mir kommen dann immer so Bilder in den Kopf, wie ich dann als kleiner Junge in diesem Stadion das erste Mal, es war damals gegen Ulm in der zweiten Liga, mit meinem Vater im alten Müngersdorfer Stadion war und jetzt genau an diesem Platz dann stehen darf und da singen darf. Das ist schon, ich würde schon sagen, Männerromantik dann in dem Moment. Das ist schon, schon ganz weit vorne dann für mich, ja.
Wie viel Leben steckt denn eigentlich in den Songs, die ihr schreibt? Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ich habe einfach mal so durch die Songliste geguckt. Also wie oft hast du dich hinter das Mädchen, hinter der Bar verliebt, um daraus einen Song zu schreiben?
1000 Mal.
Nein, aber ist das tatsächlich Lebensrealität oder mal so?
Also
mal
diesen
so?
Song habe ich nicht geschrieben, der ist nicht autobiografisch, aber ja, ich fühle ihn autobiografisch auf jeden Fall. Das ist, also ich habe ihn mitschreiben dürfen mit dem Malte von Fersengold und habe da ein paar Prozentpunkte GEMA abbekommen, aber das ist seine Idee und seine Leidensgeschichte und ich glaube trotzdem, dass viele Männer sich da, vielleicht auch Frauen, hier bei uns in der Stadt da reinversetzen können in diese Story. Verlieb dich nie in das Mädchen hinter der Theke.
Wie wichtig ist das denn, also jetzt nicht nur bei dem Song, insgesamt, dass man gerade als Frontsau, sage ich mal, dass man das eben so lebt, dass man jeden Song quasi sein eigenes Baby halt auf die Bühne bringt?
Das ist die halbe Miete, weil sonst kannst du es nicht transportieren. Also sonst ist es irgendwie eine Maske aufsetzen, dass du nicht bist und dann fühlst du es nicht und dann fühlt es auch der Konsument nicht in dem Fall. Deswegen, könnte jetzt nichts singen, also ja, was ich nicht fühle. Also,
das ist das Allerwichtigste, das, was authentisch ist. Ja. Und das Coole ist, dass auch in Zeiten, wo die KI auch in der Musik leider, finde ich, immer mehr Oberhand gewinnt, dass ich trotzdem ganz fest daran glaube, dass die Menschen irgendwie merken, was authentisch und was echt ist. Ja. Und was nicht. Und das ist halt, das ist, ich glaube sogar, dass es mehr ist als die halbe Miete. Denn wenn irgendwas echt ist, dann spürt man das. Und das ist ganz, ganz wichtig bei Musik.
Zu deinem Programm gehören ja auch viele Lieder der anderen Bands, egal jetzt ob im Café am Dom oder so. Mhm. Aber war das, was du jetzt gerade gesagt hast, klar, du fühlst sicherlich diese Lieder auch, aber war das trotzdem auch ein Grund dafür, dass du auch dann vor ein paar Jahren, glaube ich, dann so die ersten eigenen Lieder nicht nur geschrieben, sondern halt dann auch selber performt hast auf der Bühne.
Na gut, also geschrieben habe ich mein erstes Lied auch mit 14. Ja, ja. Also wir haben schon jetzt kommt nächstes Jahr mein 12. Studioalbum schon raus. Es ist aber immer noch so, dass viele Leute gar nicht auf dem Schirm haben, dass ich selbst auch Platten mache und Songs schreibe. Aber auch da ist es halt so, die sind natürlich total authentisch, aber auch das, was ich zum Beispiel bei meinen Covershows mache, die ja viel bekannter sind, Skaffel am Dom hast du angesprochen, Kölle singt ist ja auch im Grunde ein Coverkonzert, da spiele ich ja kaum eigenes Material. Da suche ich die Songs aber auch sehr gewissenhaft aus, weil wenn ich mich dahinstellen würde und zum Beispiel Songs von Querbeat singen würde, das wäre überhaupt gar nicht authentisch. Ne? Also es gibt Songs, die kann und werde ich einfach nicht singen, weil die nicht zu mir passen. Das sind super coole Songs, da feiere ich gern drauf ab. Aber ich würde sie nicht über die Rampe bringen. Aber bei sowas wie Maya Sketche, ne, mir jetzt die Freundin von dem Blackfist, die ich sehr, sehr schätze, jeder würde ich jetzt mal so behaupten, hat im Leben so seinen Webers Mattes, der einem mal den Schuss ausgespannt hat. Das hat doch jeder schon mal erlebt. Das habe ich ja auch erlebt. Und deswegen glaube ich schon, dass man diese Geschichte auch dann gut irgendwie rüberbringen kann. Oder fast jeder kennt irgendwie eine Linda Lou, eine Freundin, die mal gerne tiefer ins Glas schaut oder so und die man aus der Kneipe ziehen muss. Das ist einfach so. Und wenn das solche Geschichten sind, dann kann ich die auch gut und mit gutem Gewissen verkörpern.
Apropos Songs schreiben, mir fällt gerade ein, dass wir natürlich noch einen Titelsong für unseren Podcast Bis der Nubbel brennt brauchen. Ich werde mal nach der Sendung mit beiden in die Verhandlungen einsteigen, ob wir da demnächst was veröffentlichen können. Ihr habt es beide angesprochen, wie lange ihr es schon macht und von Kindesbeinen an. War bei dir zum Beispiel auch nicht nur Gesang, Gitarre an sich, sondern auch so dieses Frontsaugehen, war das auch bei dir immer schon mit drin?
Ich bin da nicht wirklich drauf abgezielt, das zu tun. Für mich war schon seit Kindheitstagen klar, dass ich Musiker im Kölner Karneval werden will. Also ich war immer sehr paveiernah in der Jugend und durfte auch mit 15, 16 oder sowas, bin ich mit dem Roller damals in die Pavement-Studios gefahren, dann zu den Paveiern und habe dann da bei den Albumproduktionen dabei sein dürfen, mir das alles angeguckt, wie machen die das? Und boah, ein Riesenpult, wow, geil. Und ich wollte das immer machen. So, und dann hat sich das eigentlich so ergeben, dass ich dann Frontmann wurde und bin da so irgendwie reingewachsen auch. Also das ist, war nicht so, dass ich jetzt da die Frontsau war von Anfang an, sondern ich musste mir das schon aneignen. Und es war schon ein harter Weg, irgendwie dann sich so gehen zu lassen, wie ich es heute tue dann irgendwie.
Du sagst, dein Ziel war der Karneval. Viele, also so nehme ich das zumindest wahr.
Mein Traum, nicht mein Ziel.
Genau, dein Traum. Aber bei vielen nehme ich das so wahr, die wollen nicht mehr reduziert werden, vor allen Dingen auf diesen Karneval. Ne? Ich will einfach nur mal eure Meinung dazu hören. Also das ist ja, das eine schließt das andere ja nicht aus. Aber vielen ist wichtig, dass sie irgendwie als ganzjährige kölsche Musiker
Ich das falsch ausgedrückt. Also zu der Zeit, als ich diesen Traum hatte, da war das halt noch Karnevalsmusik. Da war das nicht so vielseitig und ganzjährig wie jetzt. Natürlich bin ich dankbar, dass es so ist. Aber ich sehe mich als kölscher Karnevalsmusiker, ganz klar.
Absolut. Aber das kann
also
ja
da habe ich überhaupt gar kein Problem mit, das despektierlich anzunehmen oder so. Das ist so. Ich finde im Karneval statt. Ich singe auf meiner Muttersprache, ich spreche auf meiner Muttersprache. Und ist das schlimm, wenn man ein Karnevalskünstler ist?
Nein, um Gottes Willen. Nur man hat manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass der ein oder andere sagt, hey, ich bin nicht nur Karnevalskünstler, sondern eben.
Ich glaube, da liegt aber genau das, nicht nur. Ne? Also der Karneval ist sicherlich eine ganz wichtige Basis, auch für unsere Sprache, für unsere Kultur, Definitiv. Das ist gar keine Frage. Aber ich zum Beispiel, ich bin ja wirklich das ganze Jahr über unterwegs und ich werde halt sehr oft auf Karneval reduziert, wo ich denke, ja, aber ich spiele zum Beispiel im Dezember, spiele ich einen Monat lang eine Weihnachtsshow auf Kölsch zum Mitsingen, aber das hat jetzt mit Karneval wirklich gar nicht so viel zu tun, ohne dass im Ansatz negativ zu meinen, aber das ist halt was anderes, eine andere Form von Kunst auch und sowas wie die Arena-Show Kölle singt, das ist ja kein Karnevalskonzert so und deswegen, ich finde, es gibt ganz klar irgendwie Karnevalslieder, wenn man es jetzt von der musikalischen Seite betrachtet, ne, wenn eine Trömmelsche zum Beispiel, aber es gibt auch Songs, die wunderbar im Karneval funktionieren und ich glaube, dass auch viele Kollegen das so sehen und das auch so meinen, die sagen gar nichts gegen den Karneval, aber die sagen, dass Songs gut im Karneval funktionieren, aber deswegen ja keine Karnevalslieder sind so. Ne? Und selbst wenn es Karnevalslieder wären, wenn man es so bezeichnen würde, was ist daran schlimm? So. Ja, ich glaube, das sind ganz viele Volkslieder. Wenn man heute den Begriff Volkslied nennt, dann hat das immer so einen Geschmack. Dann denkt man an das Wandern ist des Müllers Lust oder Hoch auf dem gelben Wagen oder was weiß ich.
Auch schön.
Aber wieder. Ja, wenn man die fällt. Aber das sind im Grunde sind ja Songs wie in unserem Fädel. Das sind Lieder, die das Volk sich ja auch genommen hat. Es gibt's ja überall, wird dieses Lied gesungen. Ist jetzt irgendwie 52, 53 Jahre alt und eine der Hymnen der Stadt, einer der wichtigsten Songs. Da kannst du, glaube ich, viele Kollegen fragen, die würden das so mit als erstes nennen. Und sowas gehört ja jetzt quasi schon dem Volk. Also es sind Volkslieder und das finde ich, das ist bei uns hier natürlich eine ganz besondere Ausgangssituation, dass wir so viele von diesen Volksliedern haben.
Ich würde es ehrlich gesagt fast sogar auch umdrehen, dass es findet das ganze Jahr statt, aber dann eben in der Karnevalszeit so geballt. Ich glaube, das ist ja für viele andere bundesweite Künstler ein absolutes Phänomen. Also diese Stadt wird so viel besungen wie keine andere. Es gibt nirgendwo, glaube ich, eine Stadt in Deutschland, wo ihr als Künstler dann innerhalb von 6-8 Wochen so viele Auftritte überhaupt haben könnt, weil dieses Fest einfach so gefeiert wird. Und auch vor allen Dingen ein Phänomen, man muss ja jedes Jahr aufs Neue performen. Man muss ja eigentlich jedes Jahr ein neues Lied und eigentlich auch einen neuen Hit rausbringen. Das ist doch, ist ja eigentlich viel positiver als das, was viele andere in ganz Deutschland haben, oder? Wenn man diese Stadt, dieses Phänomen Köln dann betrachtet.
Also noch hinzu kommt, dass die ganzen Musiker, die normalerweise touren müssten durch ganz Deutschland, zu Hause schlafen können. Mhm. Und touren trotzdem. Mhm. Nämlich nach Pullheim, nach Kerpen, nach Berchtesgladbach.
Ist auch gut, ja.
Und spielen trotzdem ohne Ende.
Ja.
Und am Ende liegen sie dann abends im heimischen Bett. Und das ist schon der Wahnsinn. Und wir werden national, glaube ich, so ein bisschen belächelt. Also ich war jetzt im Mai wieder bei der GEMA in München, war es nicht in Berlin, in München. Und da ist immer so ein Mitgliederfest. Und das war ganz lustig. Ich bin mit Torben Kleiner irgendwie so an die Theke gegangen und wir waren gemeinsam da. Und dann merkst du so, ach, da sind sie wieder, die Kölner. Weil, um das kurz zu erläutern, Veranstalter müssen Veranstaltungen bei der GEMA melden. Das wird ausgezahlt und so weiter und so fort an die Urheber. Hat alles seine Richtigkeit und ist auch vernünftig so. Aber die Vielzahl an Veranstaltungen, die sind in Köln und dem Rheinland exorbitant hoch und nicht zu vergleichen mit dem Rest der Nation.
Das ist definitiv so.
Und da sind viele, viele neidisch und versuchen, diesen Neid irgendwie so zu belächeln. Ach ja, wie mit ihrem komischen Eimer Köller Love.
Ja, genau, das meine ich. Ja.
Ja, aber das ist, ich glaube, dass da ganz viele auch ganz viel Respekt vor haben, wenn wir mit Musikern reden, die nichts aus dem Kölner Karneval oder überhaupt gar nichts davon kennen. Auch zum Beispiel, ich habe ja mein Album in Nashville aufgenommen und habe da mit amerikanischen Musikern viel Zeit verbracht. Es war eine unfassbar fantastische Zeit und wir haben auch über das, was wir in Köln machen, gesprochen und wie das denn hier so funktioniert, 5 Auftritte an einem Tag. Das ist, das können die sich gar nicht vorstellen, überhaupt gar nicht. Aber das ist eher eine Bewunderung dann, so wie krass. Und das 3 Tage hintereinander? Nee, 30 oder 60 oder 90, je nachdem, wie lang die Session ist. Und das ist, glaube ich, das ist hier was ganz Besonderes. Und was du eben gesagt hast, ja, man muss theoretisch jedes Jahr quasi einen neuen Hit oder so machen. Das ist cool und toll. Mhm. Das führt dazu, dass man auch Hunderte, Tausende von Songs hat. Aber es bringt für die Bands, ich schließe mich da so ein bisschen aus, weil ich bin da, glaube ich, so ein bisschen outstanding, aber für die Bands, die ja manchmal auch, wenn es freundschaftlich ist, aber schon irgendwie in Konkurrenz zueinander stehen, ist das, zumindest was so einen Hit angeht, ist das schon auch ein tierischer Druck, weil du musst ja spätestens, du feierst eine coole Session, du wirst gefeiert von den Leuten und dann ist Aschermittwoch und du denkst, boah, hast die ganzen Eindrücke im Kopf, die ganzen Bilder, lachende Arena oder was weiß ich, wie viele Sitzungen, vielleicht noch eine Teilnahme im Rosenmontagszug oder so und weiß aber, okay, die Freude und die Euphorie, die sollte ich jetzt am besten direkt in Energie umwandeln, um was zu schreiben, denn spätestens jetzt im Sommer, deswegen habt ihr viel zu tun wahrscheinlich gerade, werden die neuen Songs schon wieder aufgenommen, damit die dann pünktlich zum nächsten 11.11. im Regal stehen. Und das ist was, was ich immer bewundert habe. Ich glaube, das ist auch ziemlich einmalig, weil das ein Druck ist, der, glaube ich, manchmal auch vielleicht ein bisschen unangenehm werden kann. Denn man muss ja liefern, sonst findest du nicht statt. Und deswegen Hut ab, dass ihr das alle so gut durchzieht. Also ich finde das echt sehr respektabel.
Aber du hast es gerade angesprochen mit dem mit den Emotionen mitnehmen. Ich hatte es halt die letzten Jahre immer so, okay, Session vorbei, Urlaub gemacht und okay, dann ist dieses Gefühl weg.
Mhm. Genau.
Diese Euphorie, was Björn da gerade sagte, was ist gerade hier los in der Stadt? Das ist was ganz anderes als im Sommer. Und wenn man da nicht dran festhält, ist es unglaublich schwierig, sich wieder da reinzudenken in diese Zeit. Und wenn es nicht schaffst, dich da wieder reinzudenken, dann schreibe ich halt wieder irgendwie so eine Rocknummer, die keinen interessiert und nur mir gefällt. Mhm. Und ich habe es dieses Jahr anders gemacht. Ich habe mich noch in der Session noch irgendwie hingesetzt und geschrieben. Und was würde jetzt ankommen? Ich kann die ja nächstes Jahr releasen, aber was würde jetzt ankommen? Und ich hoffe, dass es die Nummer jetzt tun wird. Also
quasi.
Ich versuch's jetzt mal.
Euer Sessionshit ist im Prinzip.
Mag ich überhaupt nicht. Diese Formulierung Hit ist es immer, wenn die Leute entschieden haben. Sessionstitel.
Genau, euer Sessionstitel, der Haupttitel, der ist fertig dann. Ja.
Ja. Quasi.
Möchte jetzt gerne nochmal drauf eingehen, was du auch gerade angerissen hast, was jetzt im Sommer ansteht. Ich glaube, vielen ist das gar nicht so bewusst. Ihr steht ja eben nicht nur auf der Bühne. Für viele seid ihr halt die 2 Stars auf der Bühne. Du produzierst viel und du schreibst auch viel und du schreibst auch extrem viel. Wie schwierig, vielleicht an dich jetzt erstmal die Frage, wie schwierig ist das dann zu entscheiden? Also wenn man einen Song schreibt, dass der für einen selber ist oder vielleicht für wen anders? Oder schreibt man einer bestimmten Band, einem bestimmten Künstler dann einen Song auf oder nach dem Mund?
Das kommt immer drauf an, ne? Also ganz oft merke ich natürlich, wenn das Songs sind, die auch sehr, sehr autobiografische Bezüge haben, dann würde das gar nicht passen, wenn das irgendjemand anders singt, ne? Aber es gab eine Zeit, im Moment schreibe ich gar nicht mehr so viel für andere Bands, aber es gab eine Zeit, da habe ich das ganz massiv getan, so vor ungefähr 10 Jahren war das, da gab es ja unfassbar viele Nummern, hinter so vielen Songs stand Björn Häuser als Miturheber. Da war
auch
das
bei uns
schon
im Übrigen.
Auch bei euch, ganz genau, beim ersten Album bei euch. Sehr schöne Nummer.
Welche war das?
Mad Idiot, das ist ein ruhiger Song. Das ist zum Beispiel sowas, das habe ich auch nur euch gegeben, weil ich wusste, das ist gut aufgehoben, weil ihr fühlt das, was ich da gefühlt habe. Das ist ein trauriger Abschiedssong. Und das war halt die Zeit, da gab es ja fast schon sowas wie Song-Supermarkt-Szenen irgendwie bei mir im Büro, wo ich dann wirklich ganz, ganz viel geschrieben habe und die Bands dann kamen, ja, das gefällt mir, das wollen wir mal ausprobieren und mitnehmen. Das wurde mir aber dann auch irgendwann zu viel. Ich habe das wirklich massiv ein paar Jahre gemacht und ich habe bei mir gemerkt, das ist eigentlich nicht, das sind nicht die Lieder, die ich schreiben möchte, weil es meiner künstlerischen Ader entspricht, sondern das wurde irgendwann Fließbandarbeit, deswegen habe ich es dann sein gelassen und schreibe jetzt wirklich nur noch ganz speziell für Leute. Aber damals war es so, dass ich dann auch oft, die Bands kamen immer, da war Casala gerade ganz neu und die kamen alle, schrieb man zu jetzt wie Casala. So, und wie soll ich das machen? Und das hat mich dann irgendwie dazu bewegt, ein bisschen weiter wegzugehen. Aber ich habe oft nach dem Mund geschrieben. Ich habe ja auch viele Auftragsarbeiten geschrieben. Sowas gibt's ja auch. Das haben die Leute wahrscheinlich auch gar nicht so auf dem Schirm. Aber wenn dann irgendwie große Partner kommen, die so ihr Lied haben wollen. Ich habe zum Beispiel den Köln-Marathon-Song geschrieben, der damals auch echt ganz gut lief. Ist aber auch 10 Jahre her. Das sind so Sachen, die machen es dann natürlich auch spannend, die Arbeit. Weil ich dann immer noch irgendwas zu meiner Heimat beitragen kann und auch eigene einen Senf dazugeben kann, obwohl ich wahrscheinlich niemals einen Marathon laufen werde. Und das ist immer ganz unterschiedlich, ne? Aber im Zweifel sind aber auch hier die Songs, die so aus dem Nichts kommen, die sind erstmal die stärkeren und die am Reißbrett konstruierten Nummern, das hört man halt, also bei mir auf jeden Fall sehr schnell raus. Also ich glaube, wenn ich euch 3 Lieder zeigen würde und ihr müsstet sagen, welche davon ist in 10 Minuten entstanden, weil sie entstehen musste, die würde man raushören.
Also da kommen dann Leute, die haben dann Pirate von Casala gehört und sagen, dann schreibt
man
was
auch, ja.
Indianer oder so.
Ja gut, Indianer ist ja dann jetzt ein bisschen schwieriger.
Ja, stimmt, oh ja, stimmt.
Aber über Ritter oder was weiß ich. Ja, genau. So war das dann halt. Und das finde ich halt schade, weil ich finde Casala, by the way, eine der absolut stärksten Bands, die wir haben. Also absolut. Auch die Texte, also musikalisch sowieso auch die Texte, die haben das Ganze nochmal auf so ein ganz neues Level gehoben. Damals, als sie rauskamen, da ist gerade mein Album Schlorflos erschienen. Das ist ein paar Monate vor Pirate ist das rausgekommen. Und da hat der Kölner Stadtanzeiger geschrieben, eines der stärksten kölschen Alben, vor allen Dingen, was die Texte angeht, seit langer Zeit, weil da Kölschmusik bis auf Barb und Brinks, war da ja nichts dabei, was außerhalb des Karnevals großartig stattgefunden hat. Die Fößen muss man natürlich noch nennen. Aber das war halt so eine Zeit, da war gar nicht so viel los, vor allen Dingen nicht frisches, junges Blut. Und da habe ich, das habe ich mir auch aufgeschnitten und aufgehängt, dieses Zitat aus dem Stadtanzeiger. Naja, und dann kam Casala mit dem Debütalbum und dann hat sich das ganz schnell erledigt. Das habe ich auch eingesehen und das ist auch völlig okay für mich, weil es einfach so ein Cut war. Es kam plötzlich eine ganz andere, neue Qualität und Tiefe auf das zeigt aber das, was ich auch ganz oft sage, es hat einfach alles seine Zeit und deswegen habe ich dann halt auch irgendwann für mich beschlossen, ach, ich spreche vielleicht auch nicht mehr unbedingt die Sprache, die 10.000 Jack in der lachenden Arena hören wollen, also ich schreibe meine Lieder und bringe, wie gesagt, jetzt wieder ein Album raus, was total authentisch ist, weil das alles aus mir rauskommt und bin sehr, sehr glücklich damit. Und die jungen Wilden, die schaffen das, wenn ich mir eure aktuelle Nummer, ich bin großer Eldorado-Fan, anhöre, ne, ob die Fründen schafft und ob it level hier all in, das ist so, das ist geil. Das holt mich total ab. Das kann ich aber nicht schreiben. Deswegen ist es geil, dass ihr es schreibt. So. Also das finde ich total, da bin ich total ausgeglichen und total happy damit.
Also das Kompliment kann ich nur weitergeben, weil bei euch denkt man so oft, boah, die Zeile, wie geil ist das eigentlich? Mhm. Also dieses Bild zu malen oder diesen Geistesblitz dahinter. Ist das auch was, wo du dir dann, du hast vielleicht schon eine Zeile fertig und denkst dann nochmal drüber nach, wie kann ich jetzt noch ein i-Tüpfelchen draufsetzen? Oder ist das?
Ja, immer. Also ich muss immer aufpassen, dass ich die Nummer nicht zerdenke und nicht, also ich muss einen Abschluss finden. Weil ansonsten drehe ich nochmal 10 andere Runden und also das Bild muss zu Ende gemalt sein. Mhm. Ne?
Ja.
Und wenn du sagst, ah nee, da noch und da noch und ja. da noch und da noch ein Pinselstrich und dann ist es irgendwann zu viel und dann schmeiß es weg. Also lass es so, wie es ist, wenn es sich gut anfühlt.
Ja.
Also es gibt ja kein richtig und kein falsch in der Musik. Also wir müssen da so einen Abschluss finden.
Es ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Es ist, glaube ich, egal bei welchem Kunstwerk, und Songs sind für mich Kunstwerke, dann, man muss irgendwann sagen, wann es fertig ist. Es ist genauso wie bei Studioproduktionen. Irgendwann muss man einen Deckel drauf machen. Nicht, weil man eine Deadline hat, sondern weil man sonst irgendwie, da wirst du nie fertig. Und was ich auch finde, und das merkt man auch bei vielen kölschen Songs, die wachsen immer weiter. So, ne? Bei Bob Dylan ist es beispielsweise so, der spielt keine Nummer zweimal gleich. Hans Hüper hat das im Übrigen auch nie gemacht.
Das ist richtig.
Und ist jetzt ein großer Vergleich, Bob Dylan und Hans Hüper. Aber das ist halt sowas. Es entwickelt sich immer weiter. Und das ist halt das Spannende. So ein Song, das ist, für mich ist das, wenn man das im Studio dann aufnimmt, dann ist das eine Momentaufnahme. So klingt der jetzt im Sommer 2025. Aber wer weiß, was da in 10 Jahren oder so draus wird. Und damit meine ich nicht, wie viel Streaming zahlen, das ist mir völlig egal, sondern was macht das mit den Leuten und was macht das mit einem selbst? Es ist immer auch eine historische Betrachtung irgendwann. Und das finde ich total spannend. Deswegen liebe ich die Blackfur-Songs, Pütze Hein und solche Sachen. Ich sehe das förmlich, wie ich mit meinem Opa in den 80ern unterwegs war, weil die genau zu der Zeit die Stadtgeschichte, wie es an dem Tag in der Phase des Kölner Stadtlebens war, festgehalten haben und wir das heute immer noch feiern. Warum lieben wir alle das Veedel so? Weil es uns daran erinnert und weil es uns aber auch Hoffnung und Zuversicht gibt, dass wir irgendwie sowas wieder hinkriegen. Und das ist total spannend.
Viele werden natürlich Hans Hüper kennen. Wem Bob Dylan nichts sagt, gerne kurz googeln. Wie teilt sich das bei dir auf? Schreibst du eigentlich auch für andere oder das, wenn nur für dich selber? Du produzierst halt viel. Ne? Du hast ein eigenes Studio mit deinem Geschäftspartner und produzierst natürlich auch viel für Kölner Künstler. Nicht nur, aber auch viel für Kölner Künstler. Ne?
Genau, also da kommen halt viele, viele Künstler zu uns, die teilweise schon mit halbfertigen Songs zu uns kommen, die wir dann fertig schreiben, wo wir dann den Feinschliff und dann das Ende machen. Ich habe bei mir zu Hause...
Nur musikalisch oder auch textlich eigentlich?
Beides, musikalisch und textlich, ja. Genau. Also das ist auch nicht explizit auslegbar, wie wir das jetzt genau machen. Aber wenn ich dann irgendwelche Ideen habe, habe ich mir dann unten in meinem Keller noch so ein kleines Studio eingerichtet, wo ich dann Ideen festhalten kann, wo ich dann schon mal so einfach Songs, meine kreative Höhle, wo ich für mich bin, wo ich einfach nur... Ich alleine verlassen mit meinen Gedanken, du fährst dafür nach Italien. Genau, wo ich dann einfach eingeschlossen bin und dann schreiben kann. Natürlich schreibe ich in erster Linie immer das, was mir gerade gefällt. Nicht für mich selber, sondern das, was mir in dem Moment gerade gefällt. Und dann schaue ich, okay, Nummer ist fertig. Ist das überhaupt was für uns? Und wenn ich dann meine, ist das was für uns, dann präsentiere ich das den Jungs und sag, also den Eldorado-Jungs und sag, ey Jungs, sollen wir das mal ausprobieren, sollen wir das mal checken und wie sieht's aus? Und dann sagen die ja oder ne. Und wenn sie ne sagen, dann denke ich ja, für wen könnte das denn doch sein, doch was sein? Und dann, ja, ich versuche mir dann Bilder vorzustellen, wie der Song bei wem wirken könnte. Und du kennst es ja auch.
Ja, das ist manchmal echt verrückt, auch wie sich Dinge dann ergeben irgendwie. Ne? Also das ist schon immer auch ein spannender künstlerischer Prozess. So
total witzig ist jetzt im Übrigen auch, dass die KI, du kannst ja die Stimme so verändern lassen. Also ich könnte jetzt der KI sagen, kling so wie Björn Häuser. Ich könnte jetzt, um den Künstler das ein bisschen schmackhafter zu machen, könnte ich sogar hingehen und einen Song schreiben und sagen, hey, ich will den Björn verkaufen. Ich lasse mich jetzt erstmal so klingen wie Björn, da kann er sich das besser vorstellen. Mhm. Und das ist so irre.
Das ist irre, aber auch irgendwie echt traurig.
Es ist absolut vielleicht traurig. Es ist eine Katastrophe.
Ja, weil, das macht auch ein bisschen Angst, oder?
Mir macht es keine Angst.
Ich finde das sehr spannend und da sieht man den Generationsunterschied.
Mir macht es keine Angst, weil letztendlich sind wir Musiker und wir verkaufen Gefühl. Und jetzt komme ich zu dem Punkt. es kamen jetzt Bands auch zu uns, die hatten so KI-Musik gemacht und hatten das darüber schreiben lassen, fand das total cool und sagten, ja, aber das gefällt uns noch nicht so. Mach das, wie ich eben ansprach, mach das fertig. So, wir saßen dann da und wir haben 5 Stunden da gesessen und es kam kein Funke rüber. Ja, es war ein netter Song, das kann man so machen. Das ist rein faktisch nicht falsch, es ist auch nicht richtig, es ist ein Song. Es berührt mich nicht. Also es war vorher immer so, die sind dann mit ihrer Idee, die sie selber entwickelt hatten, zu mir gekommen. Es hat gevibed. Es ist was passiert im Raum. Und da muss immer noch irgendwas viben. Da muss was Menschliches bei sein. Weil das, ich schwöre es euch, das merkt der Konsument, wenn es nur, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen abgedrehten es ist Freitag, ja, ja. Solche Songs. Ja. Das ist einfach die Zeile, die lustig ist. Und weil es dann Computerstimme dann es macht, das funktioniert. Aber bei dem, was wir machen, Gefühle verkaufen, da muss der Mensch noch da sein. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Also
ich bin total gespannt. Also ich bin aufgrund meines hohen Alters, obwohl so alt bin ich gar nicht, aber manchmal fühle ich mich
wirklich
so alt, wenn ich das höre, halt, weil ich denke so, da bin ich, alt ist das falsche Wort, vielleicht altmodisch irgendwie oder konservativ oder was auch immer, aber Keith Richards hat mal gesagt, dass ein Song dann gut ist, wenn er mit Gitarre und Gesang irgendwie geil zu transportieren ist. So und dass eine KI sowas kann, was mich berührt, wage ich total zu bezweifeln. Aber ich sehe gleichzeitig auch, dass das immer häufiger irgendwie zum Einsatz kommt und das macht mir schon Angst. Ich habe früher, ja, wie eben schon erzählt, auch sehr davon gelebt, dass Leute zu mir kamen, schreiben mir einen Song zu dem und dem Thema, also quasi Dienstleister-Songwriting, wenn man das so möchte. Das macht ja heute keiner mehr. Da gibst du den richtigen Prompt in der KI ein und dann bin ich arbeitslos. Und zwar so richtig. Also wenn das meine Arbeit noch so wäre. Und das finde ich halt irgendwie, das finde ich schon ganz krass, aber ich weiß auch, dass ich mich dem beugen müsste, weil das jetzt der Lauf der Welt ist, nur frage ich mich, ob mir persönlich das gefällt. Bin aber auch sicher, dass KI wahrscheinlich auch irgendwann oder vielleicht jetzt schon, keine Ahnung, viel im Studio eingesetzt wird und dabei Nummern entstehen, die ich total geil finde und auf die ich abfeiere. Also ich will mich da gar nicht so gegen wehren, aber ich für mich in meinem Beruf finde das echt schwierig. Deswegen steht auf meinem kommenden Album auch drauf, die einzige KI, die bei mir benutzt wurde, ist die Kölsche Intelligenz. Und mit einem kleinen Augenzwinkern gedacht. Und ich bin mal gespannt. Vielleicht, wenn wir uns in ein paar Jahren nochmal über das Thema unterhalten, könnte es auch gut sein, dass ich das anders sehe. Ich lasse mich ja auch immer gern belehren. Aber gerade finde ich das schon spooky, was da so entsteht.
Ja, ich glaube wenn schon, dass wir diesen Prozess durchlaufen müssen, dass das einmal durch ist das Thema, dass die Leute das hoffentlich nicht mögen oder dass sie es das checken, dass es nicht geil ist.
Ich glaube, auf langer Sicht,
wie will eine KI in der Kneipe sitzen mit einer Gitarre? Das können nur
wir. Das wollte ich gerade sagen. Also ich meine, umso entscheidender sind die Live-Auftritte, weil ich meine, ja, kommen wir mit einem Avatar, aber das ist ja, es wird ja nicht funktionieren, dass ein Avatar oder ein Bild von einer Leinwand in der Arena oder im Stadion oder auch auf einer Sitzung funktioniert. Also ich meine,
lass uns dann in 20 Jahren diese Folge wiederholen und mal gucken, wie der Stand
ist. In London verkaufen sie ein ABBA-Konzert mit Hologramm von ABBA, ne?
Und ich kenne wirklich viele Leute, die sehr, sehr kritisch diesem Thema gegenüber eingestellt sind. Ein paar davon waren in London. Und das ist das, was mir wirklich fast schon wehgetan hat. Die waren so begeistert und sind so geflasht und wirklich Leute mit, wie ich persönlich finde, sehr hohem musikalischen Verstand und Blick auf die Veranstalterszene auch. Da waren auch Veranstalter dabei und das macht mir wirklich Angst. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ich dann überlege, dass da freitags im Brauhaus plötzlich so ein Avatar steht statt mir, dann hätte das den Vorteil, dass ich mich selbst mal sehen könnte und das mal im Publikum erleben könnte, was ich da seit fast 18 Jahren mache. Aber ich glaube, es wäre auch ein bisschen spooky. Lass uns die Folge in 20 Jahren mal fortsetzen. Ich bin sehr sicher, dass wir dann ganz neue Erkenntnisse haben und vielleicht auch die ein oder andere Meinung ändern.
Aber bis dahin machen wir lieber Handyvideos von dir im Gaffel am Dom, dann kannst du es dir auch so angucken.
Und dann bin ich sowieso alt und dann ist das auch okay.
Aber schön, dass ihr auf jeden Fall live hier seid. Gefällt mir viel besser und nicht Avatare von euch. Ihr habt es angesprochen, ihr habt auch was zusammen gemacht. Ich glaube, es ist Du hast gesagt, vor 10 Jahren oder so schon mal einen Titel für die Jungs geschrieben. Oder nee, wann war das erste Album?
Ich glaube, das
war
noch 7 oder 8 Jahre. 2019. Also ist jetzt
so,
auch schon.
So lange doch noch nicht her.
6 Jahre. Ja.
Aber jetzt auch nochmal richtig was zusammen gemacht, dein neues Album produziert.
Yes.
Wie war das, Tage wahrscheinlich gemeinsam im Studio zu verbringen, da wahrscheinlich auch noch was fertig zu machen? Oder kamst du schon mit allem fertigen?
Also bei mir ist es so, dass die Songs schon relativ weit sind, aber trotzdem die Musikalität der Jungs. Manuel macht es ja zusammen mit Simon, dem Keyboarder von Eldorado und Quetschisten. das ist schwer, das so zu sagen, weil er sitzt jetzt neben mir und das ist jetzt aber auch kein Honig vor den Mund schmieren. Das ist einfach, die beiden Jungs sind musikalisch so, so viel mehr noch als Eldorado, und Eldorado finde ich schon sehr geil. Das sind so, so kreative Vulkane, wenn man dann da so sitzt. Ich komme dann da halt so reingeschlurft mit meiner Gitarre, habe einen Zettel, weißt du, noch auf Papier. Ne? Das ist, wahrscheinlich bin ich auch der Einzige, der da mit Papier.
Nein.
Das ist nicht mehr handschriftlich, ist es schon für mich ein großer Fortschritt. Und dann hier so und so und so, und dann setzt der Simon sich ans Klavier und dann hat man plötzlich musikalische Wendungen, wo man denkt, geil, sowas habe ich noch nie gemacht. Das ist aber cool. Also da ist schon, wenn man die Songs hört vom neuen Album, die die Jungs produziert haben, dann hört man schon auch musikalische Arten und Weisen, die man so von mir noch nicht kennt, weil ich einfach diesen Einfluss aufgesaugt habe. Die haben da wirklich super viel gemacht. Der Manuel ist ja jetzt bekannt als Frontmann, der mit der Lederjacke da auf dem Monitor steht und hier all in. Aber wie viel sensible und feinsinnige Musikalität darin steckt, das kannst du in 20 Minuten bei einem Karneval Auftritt auch gar nicht zeigen.
Nee, nicht.
Aber er spielt Gitarre wirklich, also wir haben die gleiche Vorliebe, glaube ich, für so amerikanische Country Music. Das ergibt sich dann natürlich ganz gut, aber du spielst halt unfassbar gut Gitarre und dann kommt plötzlich so eine Steel-Gitarre, also so ein Ding, so eine liegende Gitarre, wo ich gar nicht wusste, dass du das spielst, ne? Und dann guckst du einmal kurz weg und dann stehst du schon mit der Flitsch neben dir und spielst so eine Hookline da drauf und du denkst, ja geil, aber wie machst du das alles?
Weißt du, Björn, also, ich weiß, ich kann nichts richtig, ich kann alles so ein bisschen.
Ja, und das war bei mir schon mein Leben lang so, es hat aber immer gereicht. Aber es ist, das war richtig schöne musikalische Studioarbeit, weil wir einfach gemacht haben. Wir haben halt gesagt, es ist völlig egal, dass eine Single im Idealfall 3 Minuten hat. Das ist mir völlig egal. Wenn der Song jetzt 4 Minuten wird, dann wird er halt 4 Minuten. Und wir haben wirklich da Musik gemacht, wo es nicht abzielt, irgendwelche Ziele damit zu erreichen, was Streaming-Zahlen oder Verkäufe oder so angeht. Ich habe einfach Bock gehabt, meine Songs, mich selbst zu verwirklichen, wieder ein Album zu machen, mein 12. Studioalbum schon. Und das war für mich die reinste Wonne, das mit euch da zu machen, auf der Shell Sick, in der Tonbauhütte, weil es da wirklich ums Musikmachen ging und da ist nichts konstruiert. Und das war, wir haben das jetzt im Frühsommer gemacht und das war richtig, richtig lebensbereichernd. Das ist ja, wenn man ein Album macht, das ist für ewig und da wird man auch noch 10 Jahre später mit konfrontiert. Meine ersten Alben werden ja jetzt so 15, 16 Jahre alt und man hört ja immer wieder irgendwelche Ausschnitte daraus, ob man will oder nicht. Im Moment hört mein Sohn meinen ganzen alten Kram und ich denke mir regelmäßig, oh Gott. Aber das gehört dazu. Und das ist halt was, das verbinde ich dann halt auch, wenn ich dieses Album in 10 Jahren höre, dann bin ich plötzlich wieder bei euch im Studio und sehe, wie ihr da sitzt und wie ihr ja selbst auch irgendwie, glaube ich, sagen zu dürfen, euren Traum lebt und das ja fantastisch eure Vision immer schafft umzusetzen.
Ja, voll, voll. Also ich kann das, vielen Dank für das Kompliment, ich kann das Kompliment auch nur zurückgeben in dem Moment, weil wir natürlich auch sehr karnevalistisch unterwegs sind im Studio, somit halt auch immer auf einen A-Titel aus sind, was die Produktion angeht, was dann aber letztendlich an der Vielzahl dann immer wenig mit Musik machen zu tun hat, sondern eher auf den Markt zuschneiden und Expertisen einwirken lassen. Ah, die darf nicht so und so lang sein, weil dann wird die bei Spotify nicht gespielt und viele Faktoren, die einspielen, warum etwas nicht geht. Und das Schöne war, dass Björn dann sagte im Zuge der Produktion, ey, ich habe meinen Markt, ich muss das alles nicht bespielen, wir machen jetzt Musik. Und das war so entfesselnd und das war so eine kreative Wonne, dass man einfach nur machen konnte. Man musste nicht darauf achten, dass die Nummer unter 3 Minuten bleibt. Man konnte ein Outro einbauen, wenn man wollte. Wir haben einfach gemacht, einen Takt eingeschoben.
Ja, das war halt wirklich so das, Musik machen. Das habe ich Musik immer geliebt. Einfach. Das habe ich immer geliebt, das zu tun. Das ist für mich eine große Ehre, dass man das tun darf. Aber ich spiele Gott sei Dank so viel live, dass ich mir das halt auch finanziell erlauben kann, sowas zu machen. Das ist ja viele Leute ja gar nicht auf dem Schirm. Das ist halt unfassbar teuer, egal in welchem Studio.
Ja, das muss man dabei sagen.
Ne? Also das ist einfach, so einen Song zu produzieren, ist unfassbar teuer. Wenn man dann sich vorstellt, dass man für einen Stream bei Spotify 0,003 Cent bekommt, dann kann man sich vorstellen, da muss schon ganz viel Liebe drin stecken. Und ich spare dafür, also ich spiele sehr viel live, verdiene da mein Geld und lege mir auch immer was zurück. Also ich lebe überhaupt nicht in Saus und Braus. Ich fahre überall mit dem Fahrrad hin und mache keinen Luxusurlaub oder irgendwas. Was ich mir gönne, ist wirklich regelmäßig Alben zu machen. Da stecke ich mein ganzes Geld auch rein und ich liebe das total. Und auch wenn wir in Anführungszeichen nur 300 oder 500 oder im besten Fall auch mal 1000 Platten verkaufen, dann ist, und mir dann aber Leute schreiben, hey, ich habe gerade einen schönen Abend, ich habe da gerade mal deine CD gehört, das gefällt mir total gut, oder Schallplatte, ich mache ja auch gerne Vinylplatten, dann ist mir das so, so viel mehr wert für mich persönlich, für mein Herz und meine Seele, als wenn irgendwie eine Streaming-Plattform anzeigt, dass ich wahrscheinlich dann noch auf Shuffle-Modus oder so eher zufällig und ungewollt, keine Ahnung, 100.000 Mal gestreamt worden bin. Da bin ich halt auch ein bisschen vielleicht altmodisch drauf, aber für mich als Künstler ist das so ein, ja, das ist so würdevoll. Und das bewegt mich immer sehr, wenn Leute mir dann wirklich schreiben und sich die Zeit nehmen, hey, das und das. Und manchmal schreiben auch Leute, was heißt denn das überhaupt? Also nicht nur kölschmäßig, sondern auch so inhaltlich, was meinst du da? Und dann kommt man so ins Gespräch. Und das ist auch zwischenmenschlich total, also bewusstseinserweiternd auf jeder Ebene. Das ist fast schon philosophisch, will nicht ins Labern kommen. Aber das ist, glaube ich, das, wofür Kunst auch da ist.
Das ist wirtschaftlich rein Wahnsinn, ne? Also ja, rein wirtschaftlich betrachtet, bevor ich jetzt eure Songs heute Abend 100 Mal anklicke, gebe ich dir lieber direkt 10 Cent, ne? Also ist schon.
Ja, nicht zu viel. 5 Cent reichen.
Ja, aber ist schon irre. Übrigens, für den Wortwitz muss ich auch nochmal das eben angeklungen, Tonbauhütte. Also auch das spricht wieder für den Wortwitz von Manuel Sauer. Also ist ein genialer Titel, finde ich, für ein Studio.
Vielen Dank.
Wir hatten es eben angesprochen, ihr seid im 7. Jahr. Wie geil ist das mittlerweile? Ich will gar nicht von erster Liga, zweiter Liga und so weiter sprechen. Im Kölner Karneval wird viel zu oft da irgendwie zitiert. Aber wie geil ist es, da oben anzukommen oder angekommen zu sein, dass man eben einfach dazugehört zu den viel gebuchten Bands?
Ist das so?
Du darfst es nicht sagen, Björn dürfte es sagen, aber ich meine.
Also ich bin wirklich sehr, sehr dankbar und zufrieden, und dass ich diesen Kindheitstraum mir erfüllen darf, aber nichtsdestotrotz ist das ja ein stetiger Prozess. Es ist ein jährliches Ding. Der Kuchti von den Räubern hat mir mal in meinen jungen Kindheitstagen was Wichtiges mit auf den Weg gegeben. Und er sagte, der Fastelovend oder das Musikgeschäft an sich ist eine Rolltreppe, die nach unten läuft, und du musst sie nach oben gehen. Du musst quasi schneller laufen, um oben anzukommen. Wenn du stehen bleibst, fährt die Rolltreppe mit dir nach unten. Das heißt, du musst schon mal so ein Grundjogger musst du drin haben, um erstmal da zu bleiben, wo du bist. Und ich glaube, angekommen sind wir Musiker sowieso nie, sonst würden wir was anderes machen. Also wir sind ja immer auf der Suche nach dem nächsten Song, auf was Neuem, also den nächsten Release. Neu, 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 neu. Und oben angekommen, was heißt das? Was heißt das? Also die Frage musst du mir beantworten. Naja, keine
ich
Ahnung.
Meine zum Beispiel damit, dass man überhaupt die lachende Köln Arena spielen darf, dass man eben 7, 8 Auftritte in der Karnevalszeit hat auf großen Sitzungen.
Ja,
das ist ja schon, das ist ja schon irgendwo
natürlich
angekommen.
Natürlich ist das schön. Aber ich glaube, das Schönste, also schön auf so einer Arena-Bühne zu stehen vor so einem Publikum, um Gottes Willen. Aber ich glaube, viel schöner ist es, wenn die ganze Stadt deinen Song singt, und oder du gehst irgendwie durch die Stadt und aus der Kneipe kommt dein Song und deine Stimme und du denkst dir, cool, das ist sowas, was mir totales Pläsier bereitet.
So. Ja.
Irgendwo so random da zu sein, und das ist unbeschreiblich. Also klar, es ist unnormal geil, da zu stehen und neben Casala Brings und Cat Ballou da auch stattfinden zu dürfen. Ja, aber das ist Fleiß, 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 Demut, Demut, Demut.
Ja, ich glaube auch, dass das mit diesem ganz oben und auch das mit diesen Liegen, was ja bewusst, und das finde ich auch gut, nicht so genannt hast, das ist ja auch irgendwie eine sehr subjektive, klar, es gibt Zahlen, Streaming-Zahlen, Auftrittszahlen, okay, keine Frage. Aber am Ende darf man ja auch nicht vergessen, wenn du dann vielleicht mal so 100 Kilometer weiter fährst, also hier aus Köln raus, ja, dann ist das alles sowas von egal. Also von daher denke ich, ist das immer schwierig, das auch zu kategorisieren. Am Ende ist es doch cool und da bist du auch ganz schnell wieder da, dass es egal ist, ob da 20.000 oder 20 Leute sind. Wenn du Musik machst und du bewirkst was in einem, also bei mir ist es immer so, ich versuche die Leute, wenn ich anfange, irgendwo abzuholen und irgendwo hinzubringen. Und wenn du das schaffst, wenn Leute weinen oder klatschen oder völlig ausrasten, dann ist das, glaube ich, das, was einem Musiker oder Künstler das Gefühl gibt, so, das ist ganz oben. Für mich ist das ganz oben. Und das kann aber auch irgendwo in Prüm in einer kleinen Kapelle für 18 Leute sein. Also das ist schon...
Das darf man auch, glaube ich, nie verlieren. Also wir hatten es damals mal, dass wir sollten auf dem Heumarkt am 11.11. spielen. Und da, das war das erste Jahr, wo die Föß wieder auf den Heumarkt zurückgekehrt sind. Die hatten das ja irgendwann mal boykottiert wegen Blaulicht und genau. Und dann waren die wieder dabei und hingen aber so im Programm, dass wir das hätten, wir hätten dann irgendwie später auf die Bühne gesollt, hätten aber dann dafür einen Auftritt im Frühkeller, damals 200 Leute, hätten wir absagen sollen. So, und ich habe gesagt, nee, wir fahren. Ja, wie wir fahren? Ihr könnt doch jetzt nicht die 20.000 Leute hier im Regen lassen, so, oder die Chance, jetzt hier spielen zu dürfen, im Stich lassen. Ich will die hängen. Das ist schon okay. Wir fahren jetzt in den Frühkeller. Wie? Meine Jungs haben mich angeguckt. Wir fahren jetzt. So, und dann sind wir gefahren und es war einer der schönsten Auftritte, die ich bis heute erlebt hatte. Vor 200, 100, 150, keine Ahnung, Leuten am 11.11. da in einem verschwitzten Keller auf so einer kleinen Bühne. Das war der Wahnsinn. Also das darf man, glaube ich, nie verlieren.
Ja, das ist auch wirklich ganz, ganz wichtig. Es sind die kleinen zwischenmenschlichen Dinger. Und deswegen bin ich da auch super happy. Ich mache gar nicht so viel im Karneval, wie die Leute mal denken. Ist ja schön, wenn die Leute das denken. Und ich spiele auch gerne im Karneval. Aber ich liebe es halt total, so kleine Fahrsitzungen. Da ist mein Format. Ich bin ja nur mit der Klampf unterwegs. Ne, das macht bei vielen großen Sachen auch gar keinen Sinn. Und deswegen mache ich viele kleine Sachen, so Fahrsitzungen. Und das liebe ich total. Und wenn dann irgendwie danach so wirklich 1:1 Feedback im Foyer kommt, so, du hast aber Affi-Nummer oder du hast aber Zorio-Nummer. Meistens so im Zwei-Jahres-Wechsel. Dann ist das so ehrlich. Und das ist ja auch am Ende das, wo man wieder Songs draus machen kann. So, ne? Dieser Input ist mir persönlich immer ganz wichtig. Deswegen stehe ich auch nach jedem Konzert, das macht ihr, glaube ich, auch, am Merch und lade die Leute sogar in der Absage von der Bühne aus ein. Hey, kommt, wenn ihr Fragen habt, kommt zu mir oder so. Wo auch viele Leute Gebrauch von machen. Und so kommt man ins Gespräch. Und das sind ja auch die sich irgendwie eine Konzertkarte kaufen. Die haben sich das ja dann auch irgendwie verdient. Die sollen das ja dann auch kriegen. Und mich selbst bringt es auch total weiter. Also eigentlich ist es sogar fast egoistisch, wenn ich sage, lass uns danach mal unterhalten, weil ich mir was daraus ziehen kann. Und das ist aber ganz, ganz wichtig. Ne? Also wenn ich dann manchmal Leute sehe, Bands sehe, die dann irgendwie so ganz schnell hinten rein auf die Bühne und ganz schnell wieder raus, dann hat das aus Zeitgründen vielleicht so seinen Sinn. Ne? Ich will nicht sagen, dass ich das nie gemacht habe, aber ich finde es schon ganz, ganz wichtig, den Kontakt, den echten Kontakt zum Publikum nie zu verlieren, weil das sind ja auch die Leute, die uns füttern. Und deswegen, ne, wenn ihr dann sagt, so, wir fahren weiter, weil da ist ein Job, der ist gebucht, da ist ein Veranstalter, der wartet auf uns, die Fans warten und man hat einen Vertrag, das ist auch eine ganz juristisch klare Sache, ne? Den müsst ihr einhalten. Und die anderen hängen, dann tut das ein bisschen weh, das kann ich nachvollziehen, weil es immer schön ist, vor 20.000 Menschen zu spielen. Aber diese Entscheidung... Nee,
es ist schöner, die Entscheidung zu treffen.
Die Entscheidung, die ist, das ist das Menschlichste, was du in dem Moment machen kannst. Und deswegen Hut ab, weil es sicherlich auch ganz viele gäbe, die das anders entscheiden würden.
Apropos Hut ab, ein Phänomen noch, Gaffel am Dom. Also... Jeden Freitag.
Jeden Freitag, seit fast 18 Jahren.
Das ist irre.
Das sind mittlerweile, wie weit über 1.000 Zimmer?
Wir sind noch nicht über 1.000, das wären wir, wenn diese dämliche Pandemie uns nicht rausgeschossen hätte. Wir sind jetzt, die letzte Freitagsshow war die 745., wenn ich mich richtig erinnere. Wir sind also nächstes Jahr zum neuen Album, das erscheint in meinem 30-jährigen Jubiläumsjahr, wer hätte das je gedacht. Und da werde ich nicht nur volljährig im Gaffel am Dom, 18 Jahre lang, sondern da werden wir auch die 800 knacken. Und dann wollen wir mal schauen, was da noch kommt. Ich kann mich erinnern, als ich anfing, sind die Leute gegangen, weil ich die beim Essen gestört habe mit den komischen Liedern. da war das Publikum auch im Durchschnitt deutlich älter, weil da einfach kölsche Musik auch noch nicht so, ich war so mit der Erste, der das in dieser Mitsingrichtung neben der Familie, die aber eigene Lieder gespielt habe und eine Band waren, um Wolfgang Anton herum damals, war ich ja so der Erste, der es gemacht hat. Heute gibt es das ja an jeder Ecke und auch ganz viele Kopien und das ist ja auch gut so. Aber ich war damals halt so mit der Erste, der es gemacht hat. Und da war das noch so, wieso stellt er sich denn jetzt da hin und singt, ich bin ein Räuber. Das war komisch. Inzwischen ist es ja gang und gäbe und krass, wie sich das da alles so entwickelt hat. Und ich glaube aber, dass das insgesamt für die Geschichte und die Entwicklung der kölschen Musik, dass das jetzt so viel und an jeder Ecke und immer stattfindet, nur gut sein kann, insbesondere für die kölsche Sprache, die ja damals definitiv vom Aussterben bedroht war. Und inzwischen sehe ich das gar nicht mehr so kritisch, denn die Musik sorgt dafür, dass das so schnell, wie es vielleicht sonst passiert wäre, wenn jetzt nicht die ganzen Bands und Superstars hochgeschossen wären, wie es dann passiert wäre. Also insofern bin ich da recht zuversichtlich. Und wenn man das jetzt wirklich über so ein Jahrzehnt betrachtet, dann ist krass, was sich getan hat. Und ich glaube, unserer Stadt und unserer Kultur wird das alles andere als schaden.
Also dein Auto oder dein Fahrrad fährt automatisch freitags ins Café am Dom. Wie blickst du da drauf, ganz kurz? Findest, hat sie nicht mehr alle, jeden Freitag das zu machen, durchzuziehen? Oder?
Also wir haben schon einen Titel von ihm auf dem Album umgetextet. Darf ich ihn zitieren?
Ja, natürlich.
Also da gibt es einen Titel drauf, Der Mann mit dem Hut. Den haben wir umgetextet auf Der Mann, der Fridas nicht kann.
Genau.
Und das ist schon echt beeindruckend, ja, dass er das wirklich auch irgendwie gemanagt kriegt, zeitlich dann irgendwie nach Italien zu fahren, um da kreativ zu machen, aber trotzdem freitags wieder da zu stehen. Ja. Und wir treffen uns ja auch ab und an dann da, wenn ich dann auch mal frei habe freitags, dann fahr ich zu ihm und schaue ihm nur zu. Und er sagt, warum tust du dir das an? Nee, ich habe da Spaß dran. Dann trinke ich dann damit mit Freunden in Kölsch und wenn Björn Feierabend hat, dann ziehen wir dann im Zweifel noch weiter.
Ja, das freut mich sehr. Ne? Ihr seid regelmäßig da oder auch einige andere Kollegen, die ich immer frage, warum macht ihr das denn in eurer Freizeit? Aber irgendwie
meinst du vollkommen ernst?
Ja, warum? Aber das freut und ehrt mich total. Und es gibt halt super viele Menschen. Man darf natürlich nicht vergessen, da gehen ja einige hundert Leute rein und das mal 745. Es gibt viele Stammgäste, aber es kommen auch immer viele neue dazu. Es gab Zeiten, da stand das immer irgendwie eine Saison lang in einem Reiseführer drin. Es gab schon so viele Fernsehberichte über dieses Freitagsevent, weil das, glaube ich, schon irgendwie was ganz Besonderes ist, weil es ehrlich gesagt auch echt ein bisschen verrückt ist. Als ich mein Album in Nashville aufgenommen habe, bin ich aus dem Brauhaus zum Düsseldorfer Flughafen gefahren, nach Nashville geflogen, habe die Platte gemacht und bin so zurückgeflogen, dass ich vom Düsseldorfer Flughafen ziemlich
mit Jetlag auf der Bühne
wieder ins Café gefahren bin und dann erst nach Hause gefahren bin. Und das ist einfach, ich bin da ein bisschen verrückt in der Hinsicht, aber ich genieße das selbst total. Die Leute fragen ja, mach doch mal ein bisschen länger Urlaub. Inzwischen bin ich auch mal einen Freitag nicht da, ganz selten. Aber das ist ein Teil meines Lebens, für den ich auch sehr dankbar bin. Denn ohne das Gaffel hätte ich auch nie beim FC im Stadion gespielt, was ich ja seit 2013 regelmäßig gemacht habe, alleine mit der Klampfe vor der Südkurve. Und ohne das Gaffel hätte ich auch niemals eine Arena-Show gemacht. Und alles, was ich irgendwie danach gemacht habe, habe ich einen Großteil diesem Freitagsformat zu verdanken. Und deswegen mache ich das immer noch gerne. Bin gespannt, wie lange das noch gut geht, aber solange die Leute Bock drauf haben und solange ich Bock drauf habe und gesund bin, sehe ich keinen Grund dafür, irgendwas anderes freitagsabends um 22.30 Uhr in meinen Kalender einzutragen.
Sehr schön. Also wir betreiben hier keinen Investigativjournalismus, aber einen Schlenker müssen wir jetzt gleich noch machen, weil es hat ordentlich geraucht im Kölner Karneval. Um darauf hinzuleiten, möchten wir allerdings einen Begriff erklären und das machen wir immer am liebsten mit unserer Rubrik Kölsche Kids erklären kölsche Begriffe. Heute ist der Begriff Literat dran.
Ein Literat im Karneval hat nichts mit Büchern oder Gedichten zu tun, auch wenn das Wort so klingt. Ein Literat ist der oder diejenige, der das Programm für eine Karnevalssitzung zusammenstellt. Also, welche Bands treten auf? Wer hält eine Büttenrede? Wann kommt das Dreigestirn? Der Literat sorgt dafür, dass alles gut geplant ist, alle wissen, wann sie dran sind und dass das Publikum einen tollen Abend hat. Man könnte sagen, der Literat ist der Regisseur hinter den Kulissen. Nur in Karnevalsklamotten.
Also jetzt wissen wir schon mal, was ein Literat macht. Er gestaltet das Programm. Ich habe es eben schon angedeutet, hat ordentlich geraucht. Ich will da jetzt gar nicht in die Tiefe gehen und euch da auch in Verlegenheit bringen. Aber um es ganz kurz zu versuchen zu erklären, normalerweise werden so immer im anderthalb Jahre im Voraus einer Session die ganzen Programme gebucht. Und jetzt kam es dann urplötzlich, dass schon zwei Monate vorher sich so ein paar große zusammengetan haben und die ganzen großen Bands schon so ein bisschen unter sich verteilt haben. Daran sieht man natürlich auch, wie im Karneval um Programmpunkte geschachert wird. Das ist eigentlich so meine Hauptfrage an euch. Also ihr sollt diesen Krach ja gar nicht großartig bewerten, aber ist das schon ein ordentliches Geschacher um euch als Künstler? Wie siehst du das, Manuel?
Ja, wir haben 2027 eine ziemlich kurze Session. Ich glaube, wir haben 5 Wochen. Das ist extrem kurz. Und natürlich ist so eine Band oder gibt's da, ist das ein Wirtschaftsunternehmen auch letztendlich. Wir leben davon und machen da unseren Hobby zum Beruf. So, das hat einen großen wirtschaftlichen Aspekt, das ist ganz klar. Jetzt ist es nun mal so, dass wir hatten jetzt irgendwie 350 Anfragen, glaube ich, als es so geraucht hatte. Und davon kannst du natürlich in den 5 Wochen nur 200 spielen. Dann gehst du aber auch schon mit dem Kopf unterm Arm am Aschermittwoch und dann bist du auch wirklich kurz vor der Kiste. Ja. So. Ja. Ich habe da Gott sei Dank ein Büro für. Das hält das alles von mir fern. Ich habe jeden Morgen die Mails gesehen und dachte mir, oh, wie wollen die das denn alles hinbekommen? Ich kann dir da wirklich nichts zu sagen. Es ist auf jeden Fall ein Raunen durch die Szene gegangen, aber ich bin da Gott sei Dank nicht so an der Exekutive dran.
Nee, deshalb sage ich ja, das wäre auch gar nicht eure Aufgabe, jetzt das zu bewerten. Da will ich euch auch gar nicht in Verlegenheit bringen. Nur daran sieht man, glaube ich, oder der Zuhörer, Zuschauer sieht daran einfach, was das für eine Enge ist. Also 350 Anfragen, ist ja klar.
Das ist nicht möglich. Und da reden wir von uns. Also wenn du jetzt Cat Ballou fragst, die haben wahrscheinlich 2000 Anfragen. Die können aber auch nur 200 spielen dann in der Zeit, so im Zweifel. Und das muss halt alles gesetzt sein.
Da vielleicht nur an dich kurz noch die Frage, wie hast du das wahrgenommen? Also hat das jetzt irgendwie einen Schaden genommen? Raucht das da nachhaltig oder ist das alles wieder einzufangen?
Ich glaube, dass es vielleicht gar nicht so übel ist, wenn man da so das Ganze ein bisschen transparent macht, sodass die Leute, die ja letztlich sich, also ne, das Volk, das sich eine Karte für die Sitzung kauft, ein bisschen auch sieht, wie es dahinter abgeht. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Ich selbst, wie gesagt, ich bin ja nicht der klassische Karnevalskünstler, deswegen bin ich da so ein bisschen raus und ich habe auch für mich entschieden, dass ich gar nicht unbedingt mehr als 3-4 Auftritte am Tag machen will. Ich stehe da ganz alleine mit der Klampfe, muss Gas geben, will das und möchte das auch langfristig in einer guten Qualität machen und wenn ich dann jeden Tag 6-mal alleine da stehe, dann habe ich wahrscheinlich einen Dauerverband hier oder bin permanent heiser. Das macht ja auch seelisch was mit einem und da bin ich inzwischen soweit, dass ich sage, ich achte mehr auf mich. Ich hatte ja irgendwann mal, das ging ja auch durch die Presse, ist ja kein Geheimnis, mit einem Burnout zu kämpfen und so. Und kein Job und kein Geld der Welt ist wichtiger als Gesundheit. Die kann ich mir nicht kaufen. Ich kann mir eine schöne Gitarre kaufen, wenn ich will, auch ein schönes Auto, brauche ich aber nicht. Aber wenn ich dann irgendwann da liege und nicht mehr kann, dann und ich sehe irgendwie, wie mein Sohn, der jetzt auch immer mehr Musik macht, wie der irgendwie erwächst und immer cooler wird, dann ist es das alles nicht wert. Und deswegen bin ich da bei dem Thema so ein bisschen raus. Ich weiß, dass die Bücher gut gefüllt sind, freue mich darauf, mach mir da aber ansonsten gar keine großartigen Gedanken, weil ich halt auch ein tolles Büro im Background habe, die das alles klären. Und ich vergleiche das gerne schon mal mit, wenn man jetzt eine riesige Familie hat und ganz viele Familien feiern und dann sind da plötzlich aus dem engen Umkreis 4 Hochzeiten an einem Tag. So fühlt sich das halt manchmal an. Und da sind wir als Künstler aber wahrscheinlich auch viel zu sensibel zu entscheiden, wo gehen wir denn da jetzt hin? Wer ist uns denn jetzt lieber? Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut,
dass wir da auch Büros für haben,
ja, die genau, das für einen entscheiden. Immer Leute haben, die irgendwie uns die Entscheidungen abnehmen.
Ich sehe es halt auch einfach als Chance für den Nachwuchs in dem Moment. Ne? Also viele begehrte Künstler können dann halt einfach nicht. Dann sind aber Slots frei, weil die Veranstaltung wird es trotzdem geben für jüngere Bands oder Künstler, Redner, wie auch immer. Also Leute, ruf die doch einfach an. Ja. Das ist doch gar kein Thema.
Man muss sich auch manchmal was trauen. Ne?
Ja.
Das ist so.
Es ist eine Chance. Also in jedem.
Nee, das ist auch ein schöner Appell. Und da können wir aus unserer Sicht nur hoffen, dass sich da die Wogen wieder ein bisschen glätten, weil ich glaube, es ist im Sinne aller, dass da eine gewisse Einigkeit auch herrscht. Was mich bei euch zum Schluss noch interessieren würde, wenn man sich vielleicht mal in die Rolle des anderen versetzt, hättest du manchmal gerne eine Band hinter dir oder bist du einfach happy, der Mann mit der Klampfe, wie du selber so schön sagst?
Mega spannende Frage, weil ich mir die auch sehr, sehr oft selber stelle. Wenn du alleine auf der Bühne bist, dann bist du wirklich alleine. Du musst die ganzen Emotionen, es gibt Auftritte, die laufen gar nicht so gut. Und es gibt Auftritte, da habe ich manchmal wirklich förmlich das Gefühl, dass der Hut fliegen geht, weil es so toll ist. Und das hält sich aber auch die Waage. Ne? Und das kannst du nicht mit jemandem teilen, weil du da alleine stehst. Du bist alleine verantwortlich. Wenn ich irgendwie, jeder hat mal einen schlechten Tag habe und aber an dem schlechten Tag dann 5 Auftritte vor vielen, vielen Menschen oder so mache oder 4, ne? Dann ist das nicht unbedingt ein Zuckerschlecken, aber es ist mein Job und die Leute bezahlen Geld dafür, also mache ich das. Also maskiere ich mich quasi, indem ich sage, hey, ich habe einen guten Tag und jetzt hier auf die Stühle und jetzt gebt mal Gas hier. Das ist manchmal aber sehr zehrend, vor allen Dingen nach den Auftritten. Oder ich bin ja auch viel auf Tour und viel unterwegs. Und je weiter ich weg bin, desto häufiger bin ich auch alleine weg. Einfach aus wirtschaftlichen Gründen, weil man nicht immer Personal mitnehmen kann. Und dann liegt man da irgendwie in irgendwelchen Hotels und so. Und da ist der Blues manchmal nicht weit. Wenn ich eine Band aber habe, ich spiele ja auch ab und zu mit Leuten zusammen, dann merke ich halt, okay, jetzt muss ich proben. Jetzt muss ich irgendwie eine Infrastruktur haben. Jetzt muss ich irgendwie mich mit Leuten absprechen auf der Bühne. Ich gehe ganz selten auf die Bühne und weiß, was ich da mache. Der erste Song ist meistens klar und der letzte. Und dazwischen gucke ich einfach, welche Vibes kommen und spiele das. Oder spiele halt, wenn ich weiß, Kollegen waren da, die Föß waren da, spiele ich natürlich nichts von Black Föß oder so. So ist das Programm bei jedem Auftritt anders, ne, weil es immer andere Rahmenbedingungen sind. Und mit einer Band könnte ich das gar nicht. Und bei einer Band vermisse sehr, dass man manchmal aufgefangen wird. Denn ich glaube, so stelle ich mir das zumindest vor, wenn du als Sänger vielleicht nicht so den 100%-Tag hast, sondern nur 95%, hast du 4 Leute hinter dir, die dir die 5% noch geben, egal in welcher Form. Und du bist einfach nicht allein. Und manchmal genieße ich, allein zu sein. Ich glaube, mein Kopf, mein Wesen, mein Gehirn ist dafür auch gemacht, dass ich alleine bin. Das ist, glaube ich, für viele auch entspannter. Aber manchmal vermisse ich das schon, wenn ich da so stehe. Vor allen Dingen, je größer die Bühne ist, so Jeck im Sonnenschein, ne, hast du ja jetzt gerade auch selbst erlebt, dann stehst du so ganz allein da auf dem Steg und denkst halt dann auch manchmal, schade, dass ich das nicht teilen kann.
Das ist es halt, ne? Also du kannst halt ich genieße das total mit den Jungs. Also ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Ich würde das gar nicht so genießen können alleine. Ich würde mich das auch, glaube ich, gar nicht so trauen. Schon, aber das wäre nicht so mein Konzept von dem, was ich machen würde. Und das Schöne ist halt einfach, das ist so eine Firewall. Wenn was schief geht, weißt du ganz genau, es prasselt nicht komplett auf dich ein. Sondern es wird aufgeteilt auf die 5, die da auf der Bühne stehen. Natürlich bin ich da der Frontmann, der da irgendwie das Sprachrohr in dem Moment ist. Aber genauso schöner ist es dann auch, die geilen Momente dann von der Bühne zu kommen und sich in den Arm zu legen. Boah, wie geil war das jetzt gerade? Das zu teilen und zu sagen, ey, Hammer, das erzählen wir jetzt unseren Frauen zu Hause. Ja. So, und dann,
Das ist schon verrückt, wenn die Leute sich so abklatschen vor den Auftritten, dann stehe ich immer da und denke, wo klatsche ich denn jetzt hin? Und das ist, ne, oder wenn, total doof, wenn ich habe nur eine Klampe, ich habe keine Playbacks oder Zuspieler, alles, was du bei mir siehst, ist echt.
Und dafür bist du halt auch so flexibel.
Dann. Ja, klar. Aber dann reißt eine Seite oder so und dann musst du die Gitarre wechseln und so, das nervt einfach manchmal auch total, ne? Oder
ich fühl's.
Ja, das ist so und dann stehst du
vielleicht
dann.
Dann stelle ich mich einfach mal mit Puscheln irgendwie als Cheerleader
hin. Ja, genau, so Background.
Können wir vorher und nachher auch mal abklatschen.
Ja, das kommt, die Puschelfarbe wäre noch interessant, aber ansonsten können wir da gerne drüber sprechen. Nein, aber ich genieße das sehr, dass ich das machen kann, aber manchmal ist es schon auch ein bisschen einsam, das gebe ich gerne zu.
Wir hatten jetzt bei Jäger im Sonnenschein noch ganz kurz, wo du so Seite reißen jetzt ansprachst, so Fails. Bei Jäger im Sonnenschein war das so, bei größeren Festivals machen wir nochmal wie beim Fußball so einen Kreis und dann schwören wir uns nochmal ein. Und dann habe ich nur zu den Jungs gesagt, so, Männer, egal was passiert, egal was schief geht, wir werden jetzt da draußen Spaß haben und wir machen das zusammen, wir rocken das. So, nochmal Motivation geholt, was passiert. Wir hatten so ein Intro, was uns auf die Bühne spielen sollte. Hier ist Eldorado.
Es kommt kein Intro.
Es kommt kein Intro.
Oh, schön.
Ja, super.
Es kommt wieder kein Intro. Und in solchen Momenten, auf der in dem Moment größten Bühne Kölns, werden aus Sekunden Stunden und Tage. Mhm. Und dann stehst du da und denkst dir, ach du liebes bisschen. Dir rutscht das Herz in die Hose. Und ich habe nur einen Brüll gelassen, habe dann irgendwie einen Song, die Setlist umgeworfen, was wir direkt anfangen zu spielen, weil normalerweise hätte das Intro in den, ja, in so den ersten Song gemorpht. Mhm. Wir hätten dann live übernommen. Direkt Setlist umgeworfen und dann war natürlich erstmal der Wurm drin. Und das Geile war, ich war danach nicht mehr aufgeregt oder so, weil ich wusste, mir kann nichts passieren. Wir spielen live, die Jungs sind bei mir. Wir sind zu fünfte auf der Bühne als Einheit. Wir haben uns vorher eingeschworen. Ich habe vorher noch gesagt, wenn was schief geht, egal. Und ja, es war egal. Es hat keiner gemerkt. Es war ein voller Erfolg. Wir haben abgerissen. Es war
ganz andere Form von Energie.
Ja, es ist Energie.
Das ist offensichtlich, ist das auch vielleicht auch so ein kleiner Festivalfluch. Ich kann mich auch erinnern, das zweite Mal Jack im Sonnenschein stand ich auch allein mit meiner Klampfe und ich bin ja mal zurückhaltend mit meinen eigenen Songs bei so vielen Menschen, weil ich nicht weiß, kennen die denn jetzt wirklich schon alle irgendwie das Lied? Will ja auch nicht baden gehen und setzt dann vielleicht manchmal auch eher auf den Cover. Und da habe ich mich durchgerungen. Damals das erste Mal in Bonn war es, glaube ich, 2017 oder so. Vor 20.000 Menschen dann mit Kölsch Gefühl meine Freitagabendhymne zu spielen. Und habe aber nicht mitbekommen, weil ich Knöpfe im Ohr hatte, dass die PA nach außen hin, also die Lautsprecher nach außen fürs Publikum ausgefallen sind. Da war ein Stromausfall. Habe das gespielt, aber für mich fühlte sich alles gut an, alles wie immer. Und dann hörte ich aber, dass vor mir 20.000 Menschen immer lauter Viva Colonia gesungen haben. Ich habe gedacht, die singen mich an. So nach dem Motto, dein Lied ist blöd, jetzt wollen wir was singen, was wir kennen. Irgendwie, was überhaupt nicht der Fall war. Die haben einfach nicht gehört, was ich da gemacht habe. Und wenn du da alleine durch musst, das sind 1000 Tode, die man stirbt. Am Ende war dann alles gut und da habe ich es dann nochmal angespielt und die Leute haben es tatsächlich gekannt und mitgesungen. Das ist wiederum das schönste Gefühl dann. Ne? Aber das sind so Momente, wo du denkst, boah, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Aber insofern fühle ich das. Wenn du dann die Energie in der Band hinter dir hast, dann ist es halb so wild, glaube ich.
Aber geile, ehrliche Einblicke. Vielen Dank dafür. Schlussfrage. Ich hatte eingangs gesagt, Mitsingen König. Prinz des Kölschrocks. Apropos Prinz, wäre eigentlich diese Seite des Karnevals auch mal was für euch? Als kurze Schlussfrage?
Ich führe es nicht weiter aus. Ich hätte Bock drauf, ja. Aber ich glaube, dass das niemals was wird. Also mein kölsches Herz sagt ja, mein Musikerherz sagt nein.
Geht ja im Prinzip auch nicht, als Eldorado dann ein Jahr Pause zu machen. Aber.
Ich glaube, das wäre schon mal ein wichtiger Punkt, wenn ich sehe, wie das Trifolium Jahr für Jahr auch schon vor dem 11.11. jeden Tag irgendwie wahrscheinlich irgendwas damit zu tun hat, mit diesem Thema Dreigestirn, dann wäre das, glaube ich, das sind ja oft Selbstständige, aber oft auch in anderen Bereichen, wäre das einfach mit meinem eigentlichen Job gar nicht zu vereinbaren. Darüber hinaus, wenn es denn dann so käme, wäre ich wahrscheinlich eher für die Statur des Bauern geeignet. Würde ja, wahrscheinlich
sollte mal sprechen, ey. Vielleicht machen wir so ein Sabbatjahr. Ja,
oder okay, sagen. Das sind exklusive News. Ja, können wir dem Express verkaufen.
Ja, genau.
Prinz, Bauer,
Jungfrau.
Okay, ich denke nochmal drüber nach. Vielleicht finden wir noch jemand anders.
Ja, genau. Also ich finde das immer total spannend. Ich finde die Euphorie super, wie die drei durch die Säle getragen werden und so. Aber ob ich mich da selbst sehen würde, das weiß ich nicht. Also ich singe zwar gerne Elmar Prinz zu Sinn, aber um auf eine Frage von vor gefühlt 2 Stunden zurückzukommen, weiß ich nicht, ob das authentisch bei mir wäre. Also insofern, also weiße Strumpfhose wäre, glaube ich, gar nichts für mich. Und deswegen beim Bauern sieht es vielleicht anders aus, aber ich lege mich mal nicht fest.
Also 2 Stunden waren es nicht, aber es war lang, weil es war einfach eine nette, richtig lustige Plauderei mit euch. Vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank für ganz, ganz tolle Einblicke hinter die Kulissen Kölns, des Karnevals, auch natürlich hinter eure Person. Also vielen Dank für euren Besuch, Björn und Manuel.
Sehr gerne.
Und wenn euch das gefällt, dann abonniert uns gerne, beziehungsweise folgt uns natürlich erstmal auf Instagram, abonniert die Kanäle, wir sind bei YouTube zu finden und natürlich auch bei Spotify. Also immer wieder reinschauen und reinhören. Für heute war es das und bleibt Jack.
Bis der Nubbel brennt ist eine Produktion von Goodwill Run und der Streaming Factory. Redaktion Alexander Haubrichs, Host Björn Lindert. Bis der Nubbel brennt.